Das Besondere bei Spuk im Hochhaus ist, dass es sich um eine Doppelverwertung handelt. Das ist sowohl zusammengeschnitten als Kinderkinofilm und auch als Fernsehfilm dargestellt, als auch als Serie in Episoden im Fernsehen verbreitet gewesen. Also das ist das Interessante. Es ist in den Jahren 1981-82 entstanden. Die Geschichte ist schnell erzählt. August und Jette Deibelschmidt, zwei Gastwirte aus dem 18. Jahrhundert, sind etwas unhöflich mit ihren Gästen umgegangen, haben die nämlich ausgeraubt. Und dabei ist auch ein Mord aus Versehen passiert, sozusagen. Und dafür sind sie untot und haben nun die Aufgabe, nach 200 Jahren, damit sie sozusagen die ewige Ruhe finden können, 7 gute Taten zu vollbringen, um diese Mordtat zu sühnen. Und da verschlägt es sie in ein Berliner Plattenbauhochhaus und sie haben dann nicht viel Zeit und müssen 7 gute Taten vollbringen. Sie haben auch magische Eigenschaften und haben eben auch so ein paar Tricks drauf, die sie als Geister kennzeichnen. Und verbunden wird die Serie nun mit den Alltagserlebnissen. Das sind die Familien, die alleinerziehend sind. Das ist die Oma, die aus dem Dorf ausgezogen ist in die Hochhaussiedlung und das Haus dem Sohn überlassen hat. Das ist Raudi und Gammlertum, also Jugendliche in der DDR, die Motorrad fahren und im Keller laut Radio hören und so weiter. Das sind so Alltagserlebnisse, die mit diesen Gespenstern konfrontiert werden. Ganz viel Alltagserzählung, aber auch fantastische Elemente. Und sicherlich werden wir darüber noch sprechen, wie das Hochhaus darin inszeniert ist. Aber das ist praktisch die Geschichte. Und nach 7 guten Taten werden sie erlöst und gehen in das Geisterreich ein.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, über die Inszenierung des Hochhauses. Vielleicht schließen wir da direkt an. Was sind da die Spezifika? Was würde das dann unterscheiden von dem Leben in einem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus?
Das sozialistische Leben war ja von einer hoffnungsvollen Sicht geprägt, insbesondere in den 50er, 60er Jahren, dass diese sozialistischen Musterstädte so Idealbilder der sozialistischen Gemeinschaft darstellen. Also dieser Kollektivgeist sollte sich dort ausdrücken, das ganze moderne Leben. Aber das Problem zeigte sich schnell, dass diese Idealbauten auch so eine Art doppelten Boden hatten. Und in der ganzen Kinderkultur der 70er, 80er Jahre ist die Plattenbausiedlung und die Neubaustadt eben auch ein Gegenstand der Alltagskritik an einer Gesellschaft, die, wie das Karin Richter mal formuliert hat, die den Glauben an ihre einstigen Ideale verloren hat. Und so ist die Plattenbausiedlung eben auch ein Ort, wo man kritisch über den Alltag in der DDR nachdenkt. Und das ist bei dieser Serie und diesem Kinderfilm Spuk im Hochhaus sehr, sehr deutlich zu sehen. Und das ist richtig frech, wenn man sich das mal anschaut. Das sind erstmal für die Erwachsenen Mitadressaten einige Spitzen drin. Also August liest den Eulenspiegel, die Satirezeitschrift. Es werden witzige, satirische Seitenhiebe auf die Hausgemeinschaftsleitung, die HGL, in die Serie mit integriert, die sich eindeutig an den Erwachsenen mit Betrachter wenden. Der Kollektivgeist wird auf die Schippe genommen und wir sehen eben lauter Abgründe des Alltags, die eben zeigen, dass das mit der sozialistischen Idealgemeinschaft nicht so ist, wie das auf den ersten Blick scheint. Ne? Ist sehr witzig gemacht. Es hat also einen humoristischen, komischen Ansatz, der sich als sehr attraktiv auch für erwachsene Zuschauer erkennen lässt. Und das ist sicher ein Grund, warum diese Serie so ein bisschen noch im Bewusstsein geblieben ist. Und was ganz wichtig ist, es zeigt eben die Gesellschaft außerhalb dieser offiziellen Institutionen. Auch die Kinder, die gezeigt werden, sind nicht als Pioniere zu sehen. Sie sind nicht als diejenigen zu sehen, die in den Funktionsrollen dargestellt werden, eben in der Pionierorganisation oder so. Und das ist vielleicht auch das, was das so interessant macht, dass also dieser volksbildnerische, erzieherische Auftrag aus diesen Filmen nicht so stark zum Ausdruck kommt wie in anderen DEFA-Kinderfilmen, sondern dass man hier wirklich auch das Kindsein mit all den komischen Elementen, die es hat, sehen kann.
das Kindsein auch in Kombination mit fantastischen Elementen, wie Sie es jetzt beschrieben haben, das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem Film, den Sie sich angeschaut haben, genauer Insel der Schwäne, das ja dann doch realistischer ist. Können Sie es für uns nochmal beschreiben?
Der Plot des Films ist relativ einfach zu umreißen. Es geht um einen jungen Stefan Kolbe, und er wohnt mit seiner Mutter und seiner Schwester bei der Oma auf dem Lande in der Nähe von Berlin. Und der Vater ist Bauarbeiter in Berlin und hat nun endlich in Marzahn eine Neubauwohnung ergattert, und die Familie kann also wieder zusammengeführt werden. Und der Film beginnt und ist eigentlich auch die ganze Zeit eher so melancholisch. Ne? Also Stefan fährt auf dem Floß in dem Ort, wo er bei seiner Oma wohnt, mit seinem Freund. Und das Floß haben sie selber gebaut. Es ist ein Hund auf dem Floß. Und man sieht schon, dass das irgendwie so ihre Welt ist, ihre Natur und ihre Umgebung. Und er wird dann halt da so rausgerissen und landet eben im 14. Stock in Berlin-Marzahn in der Neubauwohnung und fühlt sich dort nicht wirklich heimatlich wohl, weil doch die Umgebung und alles doch ganz anders ist als das, was er als seine Kinderheimat vielleicht so wahrgenommen hat. Hermann Tschoche als Regisseur hat auch den Neubau in Marzahn jetzt auch nicht so dargestellt, dass man das Gefühl hat, das ist also ein sozialistisches Ideal, es ist ein Ort der Gemeinschaft, ein Ort des schöner Wohnens, ein Ort des schöner Lebens. Es sind eher so wüstenartige Außenaufnahmen. Der Fahrstuhl bleibt ganz häufig stehen, es sind so bedrohliche Unteraufnahmen. Demzufolge ist also um diesen Neubaublock auch nicht so viel los für die Kinder. Die Natur, die Stefan braucht und nach der er sich sehnt, ist nicht vorhanden. Es sind alles nur Matschhaufen. So. Die jüngeren Kinder aus dem Neubaublock verwandeln dann ein kleines Areal in dieser Baulandschaft, in dieser Brachlandschaft, in einen wie so ein Abenteuerort oder Abenteuerspielplatz. Die graben Tunnel und machen da irgendwie ihr eigenes Ding, was dann wiederum von der Erwachsenengeneration, von der Bauleitung und den Erwachsenen als negativ empfunden wird, weil es nicht dem Standard entspricht, weil es gefährlich ist. Und so wird eigentlich gemeinschaftlich entschieden mit den Erwachsenen, dass die Kinder gemeinsam mit den Erwachsenen einen eigenen Spielplatz konzipieren. Und alle sind da sehr begeistert davon. Es gibt unglaublich viele Ideen. Irgendwie kommt es aber dann dazu, dass das Wohnungsbauprogramm oder der Standard oder der Plan, der erfüllt werden muss, diese ganzen Pläne der Kinder zunichte macht, und die Fläche wird einfach zu betoniert und es soll so ein ganz standardisierter Spielplatz hinkommen. Und das ist eine Szene im Film, die sehr interessant ist, weil da die Kinder, die stehen um diese frisch betonierte Fläche und fangen an, die zu zerstören. Stefan bleibt natürlich in diesem Neubaugebiet wohnen. Es bleibt offen, wie sich das weitergestaltet. Es gibt noch einen jungen Mann, der ist etwas älter als er, der so ein bisschen die jüngeren Kinder in dem Block drangsaliert. Und letztendlich kulminiert der Film bei Tschoche, anders als bei Plutra, in so einer Duellsituation zwischen dem Jungen namens Windjacke und dem Stefan in so einem Neurohbau, dass der eine fällt fast in den Schacht und wird dann noch gerettet. Und damit endet der Film. Es ist ein sehr offenes und nicht sehr optimistisches Ende. Wobei ich sagen würde, dass der ganze Film so eher pessimistisch gestaltet ist.
Sehr düster, also wie Sie das gerade beschreiben. Und was das aber gemeinsam hat, beides auf jeden Fall, ist eine Kritik am Leben im Hochhaus und eben ja diese Feststellung, die da ausgedrückt wird, dass es eben nicht die Idylle ist, die man sich vielleicht erhofft hat von diesen Siedlungen. Was würden Sie denn jetzt sagen, sind so die Unterschiede in den Darstellungen? Also es ist natürlich jetzt vielleicht auch schwierig, das so direkt zu vergleichen, wenn man jetzt sagt, das eine ist halt so eine Geistergeschichte und das andere ist halt vielleicht auch eher was für ein bisschen ältere Jugendliche. Aber ja, was würden Sie sagen?
Wie jetzt auch schon gesagt, das Hochhaus ist also so ein symbolischer Raum, wo Kritik geübt wird. Und man kann das einerseits so tun, wie das Benno Plutra getan hat und in dieser Verfilmung, wie das deutlich wird, mit so einem melancholischen, neoromantischen Blick. Und man kann das mit der Waffe der Satire tun, wie das in dieser Hochhaus-Serie passiert ist, wie bei Spuk im Hochhaus. Allerdings ist allen gemeinsam, dass das eben auch die Kinderkultur insgesamt betrifft. Und zwar ist so dass wir, wenn wir etwa an das Kinderbuch Karlchen Duck dich von Alfred Welm denken, dort ist das ja auch sehr eindrucksvoll thematisiert, nicht? Das Heimatdorf wird weggebaggert, Karlchen mit seiner Schwester und seinen Eltern muss aus dem Dorf in die Hochhausplattensiedlung in eine große Stadt ziehen und das einzige Farbige, was dort zu sehen ist in den Illustrationen, sind die Straßenverkehrsverbotsschilder und die beiden Kinder. Also dieses Grau in Grau dieser Plattensiedlung wird immer wieder als kritisches Moment in diesen Kinder- und Jugendmedienverbünden gezeigt, und zwar sowohl im Bilderbuch als auch in der Literatur und in den Kinderfilmen dazu. Bei Spuk im Hochhaus ist außerdem noch zu sehen, dass es sich um ein fantastisches Genre handelt und ein Genre-Mix ist zwischen kritischer Alltagserzählung. Nur ist es hier so, dass hier ein europäischer Trend aufgegriffen wird, nämlich der Aufschwung des fantastischen Genres in den Kinder- und Jugendmedien der seit den 70er Jahren. Das greift die DDR auf. Sie ist also auch bemüht, diese fantastischen Genre als eine innovative Form anzunehmen, und wir haben ungefähr 200 fantastische Kinder- und Jugendromane, die sich in den 70er, 80er Jahren in der DDR zeigen. Und das ist der Zusammenhang, der sich jetzt in dieser Serie zeigen lässt, ganz im Unterschied zu diesem poetischen Realismus, wie man es vielleicht nennen könnte, bei dem Benno Blutra.
Jetzt haben Sie gerade schon beschrieben, die fantastischen Darstellungen haben sich da europaweit etabliert, aber auch die Kritik an den Hochhaussiedlungen hat sich ja zu dem Zeitpunkt auch in anderen Ländern geäußert. Also es war eigentlich in vielen Ländern dann klar, dass das irgendwie anders ist, als man sich das vorgestellt hat, und dass es vielleicht auch die Menschen eher nicht so zusammenbringt, wie man sich das gedacht hat und erwünscht hatte. Und ich frage mich, konnte man vielleicht gerade in dieser Kinderliteratur, in den Kinderfilmen, die wir hier betrachten, vielleicht eher noch eine Kritik äußern, oder war das auch tatsächlich Thema in den Debatten in der DDR schon und hat das eigentlich nur wieder gespiegelt?
Also das muss man doppelt betrachten. Der Plutra-Text ist weitaus weniger explosiv in der Kritik als der Film von Schoche. Der Plutra-Text wurde ja auch Schulliteratur mehrere Jahre für die 7. Klasse. Der Rohschnitt von dem Hermann-Schoche-Film kam nicht durch die HV-Filmbehörde. Es musste nachgedreht werden. Es gab verschiedene Stellen, die kritisiert wurden im Film. Beispielsweise hatte Plensdorf auf diese Kinderrevolte, die ich vorhin schon beschrieben hatte, wo also das frische Fundament für den Spielplatz komplett zerstört wird, ein Betonlied geschrieben. Beton, ihr könnt ihn rosa färben, ihr könnt ihn nicht verderben, wir werden ihn euch vererben. Also doch sehr, sehr explosiv und kritisch mit dieser Kinderrevolte, die also den Beton zerstören. Das musste rausgenommen werden. Es musste reingenommen werden, dass der Protagonist Stefan an seinen Freund in die alte Heimat einen Brief schreibt, wo er genau beschreibt, wie schön das Leben in seiner Wohnung ist, also mit fließend warmem Wasser und Heizung und nicht mehr so beschwerlich wie damals bei Oma, wo wir früher immer den Ofen anheizen mussten, ne? Also solche Auflagen wurden gegeben, sodass der Film dann Ende 82, also ein Jahr nachdem der Rohschnitt fertig war, erst richtig fertig war und nach einer Abnahme sozusagen und Anfang 83 dann ins Kino kam. Aber damit war das auch noch nicht beendet, denn ganz, ganz viele Zuschauer und vor allen Dingen die Presse, das Neue Deutschland und die Junge Welt sahen den Film immer noch viel zu kritisch mit dem Blick auf das Wohnen im Neubau. Zum Beispiel, ich zitiere aus dem Neuen Deutschland, moderne neue Wohnviertel als ein furchterregendes und niederdrückendes Betonmonstrum abzuwerten. Solche Sachen standen da in den Kritiken drin. Also es wurde negativ aufgenommen. Es wurde negativ aufgenommen, dass nicht junge Leute gezeigt wurden, die den Willen haben, die Umgebung positiv zu verändern, dass dieser Kinder-Erwachsenen-Konflikt so aufgezeigt wurde und dass eben wirklich der Block als Matsch- und Schlammwüste und als trostloser Ort gezeigt wurde und nicht als Ort der Heilsversprechen des schöneren gemeinschaftlichen sozialistischen Wohnens, sondern genau andersrum. Und auch nachdem der Film dann angelaufen war, er wurde in einer Extra-Vorführung vor FDJ-Jugendlichen vorgeführt und er wurde dann einfach nicht mehr in den Kinos gezeigt. Und erst kurz nach der Wende im deutschen, im DDR-Fernsehen nochmal aufgeführt. Ich weiß nicht, Spuk im Hochhaus, da gab es doch bestimmt keine Zensureingriffe in diese Serie, durch das Humoristische wahrscheinlich.
hier muss man sich auch die Frage stellen, wie konnten diese sehr spitzen satirischen Angriffe auf das Alltagsleben in der DDR die Zensurmaßnahmen passieren? Und ich sehe eine große Antwort darauf in der Krise des DDR-Fernsehens. Und die war in den 1980er Jahren sehr dramatisch. Die Oberen waren sich sehr wohl bewusst, dass die Attraktivität des Westfernsehens so groß war, dass man um die Zuschauer, gerade die kindlichen Zuschauer, dramatisch bangen musste. Und es war einfach eine innere Notwendigkeit, darauf zu reagieren und auch ein attraktives, unterhaltsames Kinderfernsehangebot zu schaffen. Und ich denke, das ist ein Punkt, wenn man wollte, dass die Leute nicht abschalteten, dann musste man was bieten, was ihnen auch gefiel, wo sie lachen konnten, wo sie auch sich mal befreit fühlten von den Zwängen des Subalternismus der sozialistischen Alltagswirklichkeit. Und vielleicht ist das ein Grund, warum man da manche Spitze drin gelassen hat, einfach aus dem Willen heraus auch zu zeigen, wir öffnen uns, wir versuchen Angebote der Unterhaltung zu machen und man darf in der DDR auch lachen, ohne dass man gleich im Jugendwerkhof oder in Hohenschulen Schönhausen landet.
Eine weitere Frage, die ich mir da so gestellt habe, ist, was sind das denn eigentlich abseits so jetzt von einer Sozialkritik an der Hochhaussiedlung für Ideale und Werte, die da vermittelt wurden, zum Beispiel bei Insel der Schwäne? Also sind das so Ideale, wie man sie sich vielleicht vorstellt für die DDR oder unterscheiden die sich da nochmal?
Um DDR-Ideale würde ich sagen, ging es weder im Buch, vielleicht ein bisschen mehr im Buch, noch im Film. Es ist eigentlich eine Geschichte einer Adoleszenz. Es ist die Geschichte einer ersten Liebe. Es ist die Geschichte eines Reifens von einem jungen Mann. Und es geht gar nicht so sehr um Pionierorganisation. Gut, im Film wird mal gezeigt, wie alle Jugendlichen widerwillig Altpapier und Altglas sammeln und dann noch vom Hausmeister zurückgepfiffen werden, weil sie aus Versehen sein Altglas aus dem Keller entwendet haben und das wollte er ja selber wegbringen. Da gibt es so Situationen, wo der Gruppenrat gewählt werden muss. Alle total widerwillig und dann wird gefragt, na warst du denn in deinem Dorf schon mal, was hattest du denn da für eine Funktion? Na, da war ich Agitator. Na, dann bist du jetzt Agitator. Ne? Also auch das war jetzt nicht so idealtypisch. Ich glaube, dass der Hauptaugenmerk im Buch und auch im Film ist wirklich diese Figur des Jungen, wie er sich verändert, wie er wachsen muss in dieser neuen Umgebung und wie er auch ein Stückchen erwachsen wird. Und auch dabei sehr mutig ist, also man liest jetzt keine Stellen, wo er weint oder wo er sich in sich zurückzieht oder so. Er steht das irgendwie alles durch als junger Mann und wächst vielleicht auch mit daran.
Da hat es ja vielleicht schon auch so was Positives. Also wenn Sie jetzt beschrieben haben, dass der den Kritikern und Kritikerinnen und auch der Zensur zu negativ war, ist es ja doch schon irgendwie enthalten.
Ja, also ich würde sagen, dass ganz viele, ich kann ein Beispiel nennen. Mit meinen Studenten habe ich den Film auch geguckt, das ist schon 2 Jahre her, und das Buch gelesen, die alle nicht in der DDR aufgewachsen sind und ich denke auch die meisten nicht im Plattenbau. Und alle fanden den Film ganz toll. Erstens aus dem Grund, weil er doch sehr realitätsnah daherkommt und zweitens, weil er einfach eine wahre Geschichte erzählt, eben wie ein Junge vom Kind zum Jugendlichen wird. Der Film ist auch heute noch modern und ist in seiner Grundaussage, wie sich ein Jugendlicher im Block fühlt, als Fremdkörper, als Mensch im Wachsen, als Mensch, der vielleicht noch seinen Platz und seine Identität noch nicht richtig gefunden hat. Ich denke, dass diese Grundaussage und dieses Lebensgefühl genauso wie damals heute ihre Gültigkeit, seine Gültigkeit noch hat und deshalb auch heute genauso junge Menschen bewegt und berührt.
Also eine klare Empfehlung, den Film sich auch noch mal anzusehen. Wie ist das denn bei Spuk im Hochhaus? Würden Sie auch sagen, dass der genauso noch Kindern gefällt?
Die Serie ist ganz bestimmt ein Zeitdokument. Wenn man in 50, 60 Jahren darüber nachdenkt, wie war Kindheit in den 70er, 80er Jahren in der DDR, man kann daraus aus dieser Serie sehr viel ablesen von dem, was den Alltag geprägt hat. Ob das heute die Kinder noch anspricht, ist die Frage, denn es ist ja eine große historische Distanz zu der Lebenswelt, die damals dort gezeigt wurde, zu dem, wie Kinder heute aufwachsen. Aber was man schon sehen kann und was auch den Wert der Serie heute ausmacht, ist, dass es offenbar doch im kommunikativen Gedächtnis hängen geblieben ist und dass zumindest diejenigen, die in irgendeiner Weise noch mit der DDR in Verbindung, in Fühlung stehen, damit was anfangen können. Ob das in Zukunft noch so sein wird, sei dahingestellt, aber es ist sicher so, dass da ein Stück dieses Lebensgefühls deutlich wird.